Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Guten Morgen auch von mir. Einen fröhlichen zweiten Advent an euch alle. Zweiter Advent, ist es denn schon so weit? Krass. In 2 Wochen ist dann der 4. und 2 Tage später schon Weihnachten. So schnell geht die Zeit vorbei. Und eine Woche später ist neues Jahr und dann geht es schon 2025. Als ich an 2025 in der Vergangenheit gedacht habe, dachte ich so an so Zukunft, an Roboter, die für uns arbeiten und an solche Sachen. Und jetzt steht es schon um die Ecke. Also die Zeit rennt, ne? Die Zeit rennt so sehr. Zweiter Advent. Wer von euch zündet noch einen Adventskranz zu Hause an? Ein Kranz? Ja, okay, einige Hände gehen nach oben. Wir haben das früher auch gemacht zu Hause. Im Moment mit unseren Kindern ist das ziemlich lebensgefährlich. Aber das ist eine coole Familientradition, die ich auch mitgemacht habe. Und wie ich sehe, es gingen nicht viele Hände nach oben. Vielleicht sind das einige Traditionen, die wir ja wiederherstellen können, oder? Wiederherstellen können. Apropos wiederherstellen, so geht nämlich unsere Predigtserie gerade um dieses Thema Wiederherstellung. Wiederherstellung. Also ihr hattet den Zettel auf dem Platz, ne? Mehr Sein als Schein, das ist so das, worum es vor allen Dingen bei Heiligabend so drum geht, aber vor allen Dingen vom 1. bis zum 4. Advent sprechen wir über das Thema Wiederherstellung. Wiederherstellung. Und Gott möchte in unserem Leben viel wiederherstellen. Wir wollen vielleicht Häuser und alte Autos wiederherstellen oder vielleicht alte Traditionen wiederherstellen. Aber in der Bibel spricht Gott darüber, in Apostelgeschichte 3,21, haben wir letzte Woche schon gehört. Ihn, also Jesus ist damit gemeint, muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von all dem, was Gott von jeher durch den Mund seiner Propheten verkündet hat. Es gibt also etwas, was Gott wiederherstellen möchte. Und Gott ist im Himmel, Jesus ist im Himmel und er kommt an dem Tag wieder, wo alles wiederhergestellt wird. Er kommt an dem Tag wieder, er ist einmal hier da gewesen, ist in den Himmel, Himmelfahrt, ne, feiern wir auch. Und dann kommt er irgendwann wieder bei dem Tag der ganzen Wiederherstellung. Aber wir müssen nicht nur bis zum Tod warten, bis das passiert, sondern Jesus möchte in diesem Leben auch Sachen wiederherstellen. Und zwar das wiederherstellen, wie er sich das Leben eigentlich mit uns vorgestellt hat. Er möchte nicht warten, bis wir, ich lasse sie mal leben und irgendein Leben leben, wie sie es sich vorstellen. Und dann kommt der Tag und dann wird alles anders. Jesus ist gekommen, damit wir jetzt schon Zugang haben zu dieser Wiederherstellung. Damit wir jetzt schon das erleben können, was später in völliger Fülle kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, Gott möchte etwas in unserem Leben wiederherstellen. Aber was genau möchte er vielleicht in unserem Leben wiederherstellen, oder? Was ist das, was er wiederherstellen möchte? Und um das herauszufinden, müssen wir ja vielleicht zurückgehen zu dem, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat und was dann vielleicht kaputt oder verloren gegangen ist, oder? Wenn wir ein Auto wiederherstellen wollen, dann ist es ja ein Auto, was vor vielen Jahren gemacht wurde, irgendwo in der Garage gelassen wurde, nicht wirklich beachtet wurde. Und dann möchte er ja das, was einmal schon war, wiederherstellen. Das ist ja das, was Wiederherstellung bedeutet. Das heißt, Gott hat eigentlich einen Plan gehabt für uns und das ist verloren gegangen und das möchte er wiederherstellen. Und deswegen müssen wir zum Anfang der Bibel gehen. In dem, was wir in unserer Bibel stehen haben, in den ersten Kapiteln, lesen wir eine Geschichte über Adam und Eva. Hat jemand schon was über Adam und Eva gehört? Ich glaube, jeder in dieser Welt hat schon mal diesen Namen gehört, diese zwei Namen, Adam und Eva. Adam und Eva werden am Anfang der Bibel als Ebenbild Gottes, in Ebenbild Gottes gemacht. In Ebenbild Gottes gemacht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Adam und Eva als Menschen zusammen, Mann und Frau, den Charakter Gottes repräsentieren sollten und als Menschen Repräsentanten sind, um für Gott die Welt zu leiten. Er gibt den Menschen sein Bild. Das heißt, wenn andere Menschen die Menschen sehen oder wenn die ganze Welt, die ganze Schöpfung die Menschen sehen, dann sehen sie in den Menschen ein Bild von dem Schöpfer. Das heißt, wenn die Menschen gesehen werden, dann sollten sie ein Bild von unserem Gott sehen. Das heißt, wenn man die Menschen anschaut, dann sollte man Gott sehen. Dann sollte man den Charakter Gottes sehen. Dann sollte man das sehen, was Gott uns gegeben hat. Er hat uns die Autorität gegeben, die Schöpfung zu führen, zu leiten. Er hat uns die Autorität gegeben, ein Bild Gottes zu sein. Und er will mit uns partnern. Gott will mit uns zusammen eine Beziehung führen. Und das war sein Plan von Anfang an. Warum sollten wir diesem Willen Gottes folgen? Könnte man sich fragen. Naja, wenn Gott der Schöpfer des Lebens ist, ich glaube, dann gibt es keinen besseren Plan als der, der das Leben geschaffen hat, oder? Oder? Wenn er der Schöpfer ist, dann hat doch er bestimmt den besten Plan für unser Leben. Wenn ich einen Schrank von IKEA zusammenbaue, dann halte ich mich vielleicht lieber an die Anleitung, bevor mir der Schrank irgendwann in ein paar Monaten vielleicht zusammenbricht, weil ich irgendeinen Balken in der Mitte vergessen habe oder so. Die Anleitung ist von dem Hersteller gegeben, weil er eine Vision und einen Plan hatte, wie dieser Schrank aufgebaut werden soll. Oder wenn ich ein Rennen fahre mit so einem Go-Kart oder vielleicht bist du schon mal mit was anderem gefahren oder eine Rennstrecke gefahren mit einem Fahrrad, was auch immer, dann hat der Bauer der Strecke einen Weg gemacht, den man am besten folgen sollte, um zum Ziel zu kommen. Und man könnte natürlich sagen, ich will lieber links oder rechts abbiegen und von der Strecke runtergehen, aber wir werden wahrscheinlich nicht zum Ziel kommen. Es gibt einen Grund, warum der Bauer diesen Weg vorgeschrieben hat. Und es gibt einen Grund, warum Gott einen Plan für uns hat. Und Gott setzt Adam und Eva in den Garten von Eden. Und er sagt ihnen, und das ist jetzt der wichtige Teil, er sagt ihnen, ihr dürft von allen Bäumen essen. Ihr dürft alles hier essen. Alles habe ich euch hier gegeben. Aber diesen einen Baum, stellt euch diesen Weihnachtsbaum vor, diesen einen Baum, von dem sollt ihr nicht essen. Von dem einen nicht. Aber alle anderen sind für euch und gut für euch und richtig für euch. Adam und Eva vertrauen Gott nicht, fokussieren sich auf diesen einen Baum, sehen ihn sich an und denken, wow, wie wunderschön, dieser Baum. Und sie essen die Früchte von dem Baum und gehorchen Gott nicht. Im Ebenbild Gottes geschaffen und sie vertrauen ihrem Schöpfer nicht, dass der Plan, den er für sie hat, der richtige ist. Dass Gott ihm zur richtigen Zeit das geben wird, was sie brauchen, anstatt selber zu entscheiden, was sie in ihren eigenen Augen gut oder richtig finden. Das ist, was mit Adam und Eva passiert ist. Sie vertrauen Gott nicht. Der eigentliche Plan von Gott war, dass die Menschen mit ihm zusammen sind, auf ihn hören, einen Weg mit ihm gehen, eine Beziehung mit ihm führen. Aber die Menschen vertrauen ihm nicht. Und blättern wir ein paar hundert Seiten oder 1200 Seiten weiter nach vorne, treffen wir auf Jesus. Und Jesus wird in der Bibel oft als zweiter Adam beschrieben. Warum wird er als zweiter Adam beschrieben? Also erstens, weil er war wie Adam der einzige Mensch, der keinen leiblichen, weltlichen Vater hatte. Aber nicht nur das, sondern er wird als zweiter Adam beschrieben, weil er wirklich das erfüllt, wofür Adam, was für Menschheit steht, was eigentlich die Menschheit erfüllen sollte. Die Beziehung zum Schöpfer, die Beziehung zum Heiligen Vater zu leben, so wie sich Gott es vorgestellt wird. Deswegen wird Jesus als zweiter Adam beschrieben, weil er ein Leben gelebt hat, was so ist, wie Gott es sich vorgestellt hat. Weil er ein Leben gelebt hat, wie es eigentlich für uns alle geplant war. Er hat es uns vorgelebt. Und alle anderen Menschen entscheiden sich doch lieber für den eigenen Baum. Zu sagen, ich will lieber selbst entscheiden, was gut und was falsch ist. Aber weil Gott will, dass wir alle genau so leben wie Jesus, hat Jesus selbst sich dafür entschieden, der das perfekte Leben gelebt hat, dass er sich aufopfert, stirbt am Kreuz für uns, um alle die Fehler, alle die Schuld, alles auf sich zu nehmen, damit wir wiederhergestellt sind zu Gott. Nicht damit wir einfach nur frei sind, sondern damit wir entdecken, dass das Leben, was Jesus uns vorgelebt hat, das beste Leben ist, was wir leben können. Komm mal, er hat uns nicht nur befreit, damit wir einfach nur frei sind und einfach weiter unseren alten Bäumen hinterherjagen, sondern er hat uns befreit, um zu entdecken, ey, der Weg, den Gott eigentlich damals für mich hatte, den er in der Bibel beschreibt, der Weg, den Jesus vorgelebt hat, ist der beste Weg, den ich gehen kann in meinem Leben. Der allerbeste Weg in meinem Leben. Deswegen wollen wir uns heute in der Predigtreihe der Wiederherstellung uns anschauen, wie werde ich wie Jesus? Das ist das Thema heute. Wie werde ich wie Jesus? Weil wenn Gott einen Plan hatte, wie die Menschen sein sollten, sie es nicht geschafft haben, aber Jesus dann das erfüllt hat, dann möchte Gott wiederherstellen, was unser eigentlicher Plan war und uns transformieren als Menschen, wie Jesus zu werden, weil er das erfüllt hat, was wir als Menschen eigentlich hätten leben sollen. Und an einem Tag, wie wir am Anfang gelesen haben, kommt dieser Tag der Wiederherstellung. Aber im Hier und Jetzt sind wir schon dazu berufen, so zu werden wie er und immer mehr in das Bild Gottes sich uns zu transformieren, damit die Welt erkennt, nicht nur wir hier in diesem Haus, sondern mehr und mehr Menschen erkennen, dass dieser eine Weg von Jesus Christus der beste Weg ist, den die Welt sich aussuchen kann. Come on, der beste Weg. Der beste Weg. Und ich möchte mit euch eine Lektion heute meines Lebens durchgehen. Eine nur. Das können wir uns merken, oder? Aber wir wollen sie bewusst durchgehen und viel Fokus darauf legen. Eine Lektion, die mir geholfen hat, in meinem Leben mehr wie Jesus werden zu können. Lass uns in die Bibel schauen. 2. Korinther 3, Vers 14. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Jesus Christus aufgehoben werden. Ja, noch heute sind ihre Herzen, wenn sie die Schriften Moses lesen, durch diesen Schleier verhüllt. Durch diesen Schleier, sie können nicht sehen, sodass sie nicht verstehen. Vers 16. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir immer ähnlicher werden wie ihn. Immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Der Geist wirkt in uns, damit wir immer mehr werden wie er. Weil Gott möchte, dass wir immer mehr werden wie Jesus. Was hier steht, ist, dass die Menschen, wenn sie ihren Blick auf das Gesetz richten, ihren Fokus auf das richten, was sie alles nicht schaffen, weil das Gesetz ist unmöglich zu befolgen, weil keiner perfekt war, so wie Jesus es war. Wenn sie ihren Blick richten auf das Gesetz, dann ist da ein Schleier vor ihrem Herzen. Sie sind blind, sie können nichts sehen. Dieses Wort Schleier ist ein ähnliches Wort, was benutzt wird für den Vorhang, der in dem heiligen Tempel die Gegenwart Gottes trennt von den Menschen. Es ist ein Schleier, ein Vorhang, ein Symbol dafür, dass wir nicht in die Gegenwart Gottes hineinkommen können, wenn wir das Gesetz anschauen, weil wir nicht perfekt genug sind, um das zu erfüllen. Aber, Vers 16, wenn wir uns zu Jesus wenden, wenn wir unseren Fokus auf Jesus richten, wird der Schleier weggenommen und dann Vers 17, da ist dann Freiheit und dann Vers 18 werden wir immer mehr wie Jesus. Wenn wir unseren Fokus auf Jesus richten, wird der Schleier weggenommen, wir erkennen die Wahrheit, wir erkennen den Weg, wir erkennen die Richtung, in die wir wandern können und da ist Freiheit in unserem Herzen und dann werden wir immer mehr wie Jesus. Eigentlich könnte ich schon runter von der Bühne gehen, weil das ist die Predigt. Das ist eigentlich das Thema von heute, unseren Fokus auf Jesus zu richten. Aber das klingt wie so eine Floskel, die man einfach mal so einfach ausspuckt. Come on, richte deinen Fokus auf Jesus. Aber sind wir mal ehrlich, wir wissen doch, dass das die Wahrheit ist. Aber wie oft im Leben schaffen wir es dann doch nicht? Wie oft im Leben sind wir enttäuscht von unseren eigenen Entscheidungen, die wir entscheiden und denken, Mann, wieso funktioniert das nicht? Mann, ja, ich weiß, Jesus, du bist die Antwort, wie in dem Kinderprogramm nebenan, Jesus ist die Antwort für alle Fragen. Jesus, du bist die Antwort, ich weiß, wenn ich zu dir komme, kriege ich alles, was ich brauche. Aber doch gibt es so viele Momente, wo wir enttäuscht sind, wo ich in meinem Leben Enttäuschung erlebt habe. Und deswegen wollen wir uns einfach mal mit diesem Thema beschäftigen, was es heißt, unseren Fokus auf Jesus zu richten, damit wir mehr werden wie er. Lasst uns zuerst mal die Leute anschauen, die Jesus als allererstes berufen hat, ihm zu folgen und so wie Jesus zu werden. Und wer sind das? Die Jünger Jesu. Vor allen Dingen in Lukas 5 lesen wir von der Geschichte am Anfang von Simon Petrus, der von Jesus berufen wird, Jesus zu folgen. Und Jesus hat gerade ein riesiges Wunder getan und hat einen Haufen von Fischen in sein Boot magischerweise gezaubert, obwohl er die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat. Und auf einmal merkt er, Alter, wer ist dieser Typ? Und steht vor ihm und auf einmal lesen wir jetzt in Vers 8, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, dieses Wunder vor ihm, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelangt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Was macht Petrus, als er merkt, dass hier jemand vor ihm steht, der viel krasser ist als er, und er merkt, Jesus steht vor ihm und das ist jemand, der hat hier geistliche Autorität, das ist ein Mann Gottes. Was ist seine erste Reaktion, was er hier tut? Petrus schaut auf das Gesetz. Petrus schaut auf sich selbst. Petrus schaut auf seine Fehler, schaut auf alles, was er falsch macht. Ich bin ein zu großer Sünder und geht auf Distanz zu Jesus. Das ist, was Petrus in diesem Augenblick macht. Und Jesus sagt dann, richte deinen Fokus nicht auf das, sondern folge mir nach. Ich gebe dir einen neuen Auftrag. Du sollst mir einfach nachfolgen. Ich möchte dich benutzen für mein Reich. Seht ihr, was Jesus hier macht? Er richtet den Fokus auf eine andere Stelle. Und ich glaube, das ist eine Schlüsselstelle, um herauszufinden, was es bedeutet, mehr wie Jesus zu sein. Weil in 2. Korinther 3 hatten wir vorhin gelesen, wenn wir unseren Fokus auf das Gesetz richten, ist man blind und erkennt die Wahrheit nicht. Doch Vers 16, wenn wir uns zu Jesus zuwenden, wird der Schleier entfernt. Und was Jesus hier mit Petrus macht, er verschiebt den Fokus von Petrus weg von der Sünde, die er tut. Und Jesus sagt, nicht was er sagt, ist falsch. Petrus weiß selber und Jesus weiß auch, dass er Sachen in seinem Leben falsch macht und den Weg Gottes vielleicht oft nicht gefunden hat. Aber das ist, was Jesus nicht interessiert in diesem Augenblick. Er sagt, ey, ich sehe die Sünde, ich bin falsch, ich bin ein Sünder, geh weg von mir. Und Jesus sagt, richte deinen Fokus nicht auf das Falsche. Richte deinen Fokus nicht auf das, was du nicht sehen solltest. Richte deinen Fokus auf mich und hör mal, ich will dich benutzen, um mein Reich zu bauen. Ich will dich als Menschenfischer benutzen. Folge mir nach. Was Jesus hier macht, er verschiebt den Fokus weg von dem, was er sieht, hin zu dem, was er sehen sollte. Ein Fokus der Veränderung. Und was macht Jesus danach mit seinen Jüngern? Als er seine ganzen 12 Jünger versammelt hat, von Anfang an, was macht Jesus mit seinen Jüngern? Er involviert sie direkt in der Mission, die Jesus hat und er vollbringen möchte unter den Menschen. Sofort bringt er sie rein und sagt, ey, ihr geht jetzt raus und treibt die Dämonen aus. Ich gebe euch Kraft. Versucht ihr hinauszugehen und die gute Botschaft in den Menschen zu verkünden. Wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, dann bedeutet das für Petrus, dass er seinen Fokus richten soll, weg von dem, was er sieht, zu dem, was er sehen sollte. Er soll seinen Fokus richten auf das, was Jesus machen möchte. Weil Jesus weiß im Leben, dass worauf wir schauen, das ist, was wir werden. Das, worauf wir schauen, ist das, wozu wir werden. Egal, ob unser Herz eine gute Einstellung hat. oder nicht. Und ich in meinem Leben habe das ganz oft genau andersrum gemacht, wie Petrus das hier am Anfang in der Geschichte gemacht hat. Und ich wusste von Anfang an in meinen jungen Jahren, als ich mich für Jesus entschieden habe, dass Jesus einen Weg der Veränderung, der Wiederherstellung mit mir gehen möchte. Aber es war ein steiniger, schwerer und immer noch herausfordernder Weg. Und ich habe nicht verstanden, warum. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen ehrlich mit euch sein. Ist es okay, wenn ich ehrlich mit euch bin? Weil ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dann lernen wir mehr voneinander, als wenn wir eine Fassade aufbauen. Und ich möchte euch in die tiefen Krisen manchmal meines Herzens reinlassen, weil ich glaube, davon könnt ihr auch von profitieren. Und als ich mit 16, ich habe mich mit 16 Jahren dafür entschieden, Jesus voll mein Herz zu geben und habe mich taufen gelassen. Ich war fast 17, aber ich war noch 16. Und ich habe angefangen zu lernen, mehr und mehr in der Kirche, als ich mich mehr und mehr hingegeben habe, diese Kirche und Jesus in mein Herz voll aufzunehmen, habe ich mehr und mehr gemerkt, dass wie ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe als Teenager, nicht die Art ist, wie Jesus es eigentlich für mich geplant hatte. Ich wusste, Jesus hat was Besseres für mich. Ich wusste, Jesus hat einen Weg für mich, der besser ist als den, den ich gerade gehe. Mein Problem war jedoch, dass als Teenager ist das in den heutigen Tagen vor allen Dingen üblich, dass du mit ganz vielen Sachen in deiner Schulzeit mit deinen Kameraden konfrontiert bist. Ich habe extrem viel Videospiele gespielt mit meinen Freunden in der Schule und das war ein Riesenthema für mich und für meine Freunde. Aber gleichzeitig hast du auch richtig viel Zugang zu Online-Medien und naja, als Teenager werden dir auch gewisse sexuelle Inhalte gezeigt, die dich als Jugendlichen bewundern und du auf einmal davon auch gefesselt bist. Dann hast du aber auch Plattformen wie YouTube und wie Instagram, die deine Aufmerksamkeit nehmen und dir einen Lebensstil vorleben, was heißt, gib so viel Zeit in unsere Medien und dann wirst du am allerglücklichsten. Und das habe ich mit Freude angenommen. Und ich habe gewisse Gewohnheiten in meinen Teenagerjahren entwickelt, die ich jetzt wusste, Gott möchte mich wiederherstellen zu dem, was er eigentlich für mich geplant hat. Aber es war so schwer für mich, aus diesen Mustern rauszukommen und ich wusste nicht, warum. Ich wusste, dass zu viel zu zocken nicht vielleicht das ist, was Gott für mich vorgesehen hat. Ich wusste, dass Gott, wie am Anfang mit Adam und Eva, er die Menschheit dazu berufen hat, zu regieren und nicht von Sachen regiert zu werden. Ich wusste, dass Gott für mich geplant hat, dass ich eine Frau in meinem Leben kennenlerne, mit der ich die Sexualität entdecken kann und nicht alleine mit irgendwelchen Frauen, die man online sehen kann, das entdecken kann. Ich wusste, Gott hat einen Plan, den er in mir wiederherstellen möchte. Ich wusste, Gott hat für mich mein Leben frei gemacht, damit ich meine Zeit gut für ihn ausnutze, anstatt sie ständig zu verschwenden. Ich wusste diese Sachen, die Gott für mich wiederherstellen möchte. Und je mehr ich mich darauf fokussierte, diese schlechten Gewohnheiten abzubauen, immer mehr fokussierte darauf, wie kann ich das loswerden, wie kann ich mehr werden wie du, Jesus, ich muss das loswerden, ich muss das loswerden, Mann, ich mache hier noch meine Fehler. Kann ich ehrlich zu euch sein, es wurde manchmal sogar schlimmer als vorher. Und ich fühlte mich noch sündiger vor Gott, nicht würdig benutzt zu werden für sein Reich. Und als ich dann mit 16, mit 17 hier hinter dem Schlagzeug saß und Schlagzeug gespielt habe, habe ich mich wie ein Heuchler gefühlt. Wie kann ich Gott hier dienen und Lobpreis machen mit dem, was ich in meinem Leben eigentlich mache? Ich wollte diese Sachen loswerden, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe mich gefragt, warum. Und mit 18 habe ich dann die größte Freude meines Lebens entdeckt und meine Frau, zukünftige Frau, kennengelernt. Und das war so ein Geschenk Gottes, aber ich war in einem Zwiespalt, weil nun bin ich nicht mehr konfrontiert alleine mit diesem Thema. Jetzt ziehe ich auch noch eine weitere Person damit rein. Und ich habe mich wie ein Versager gefühlt. Meine Frau jedoch, sehr reif wie sie ist, schon von Anfang an, hat mit mir über dieses Thema gesprochen, mich nicht einfach zur Seite gelassen zu sagen, mach mal alleine, kriegst das schon hin, sondern wir haben über diese Dinge gebettelt, wir haben drüber geredet und sie hat mir einen Spruch aus ihrem Buch, was sie damals von Joyce Meyer gelesen hat, Battlefield of the Mind. Hat jemand das schon mal gelesen? Einige. Das ist ein cooles Buch. Ich habe es auf Spanisch gelesen und mir das auf Spanisch geschickt und dann musste ich es erstmal auf Deutsch übersetzen. Aber was sie mir von dem Buch damals geschickt hat, hat mein ganzes Leben mit Jesus verändert. Und diesen Satz möchte ich euch teilen. Wir bauen schlechte Gewohnheiten ab. Nicht, indem wir uns darauf fokussieren, die schlechten abzubauen, sondern gute Gewohnheiten zu bauen. Ich glaube, ich habe den Satz auch eigentlich mitgebracht, damit ihr den auch sehen könnt. Wir bauen schlechte Gewohnheiten ab, nicht indem wir uns darauf fokussieren, die schlechten abzubauen, sondern gute Gewohnheiten zu bauen. Okay? Ich fokussierte mich ständig darauf, was ich alles falsch mache und loswerden muss. Wie höre ich auf damit? Wie werde ich diese Gewohnheiten los? Wie kann ich das abschaffen, weil ich weiß, Jesus mag es nicht. Und ich dachte mir jetzt neu, nachdem ich diesen Spruch gelesen hatte, okay, na gut, okay, ich weiß ja gar nicht, okay, ich dachte nur, ich muss all das loswerden und dann wird es schon gut, aber was will ich eigentlich sein? Wer will ich eigentlich werden? Was für Gewohnheiten will ich aufbauen? Wie werde ich mehr wie Jesus? Wie ist Jesus? Okay, dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Okay, Jesus baut eine Beziehung zu seinem Vater auf. Er betet immer regelmäßig in seinen Konfliktsituationen, aber morgens und abends immer wieder zieht er sich zurück, um mit seinem Vater zu beten. Er baut das Reich Gottes auf Erden. Er kannte die Schrift gut. Er will, dass die Menschen nur eine Frau haben für das ganze Leben. Okay, Jesus will, dass ich ihm diene. Jesus will, dass ich zu ihm komme, wenn es mir schlecht geht. Ich habe angefangen, diese ganzen Sachen zu sehen und habe gemerkt, okay, Jesus will mich wiederherstellen. Und zum ersten Mal fokussierte ich mich darauf, wozu er mich wiederherstellen möchte. Ich meine, denk mal drüber nach. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, benutzen wir oft das Wort Bekehrung. Bekehrung heißt, ich drehe mich um. Ich mache eine 180-Grad-Wende weg von dem, was vorher war. Und manchmal sah meine Bekehrung so aus, dass ich stehen blieb. Okay, ich will nicht weitergehen. Ich weiß, das ist alles schlecht. Der Baum, der ist schlecht. Okay, aber ich habe mich viel mehr darauf konzentriert, von dem, wovon ich mich wegbekehren möchte, anstatt zu wem ich mich hinbekehren möchte. Ich habe vergessen, die 180-Grad-Wendung zu machen. Ich habe angefangen, stehen zu bleiben und zu sagen, nee, das will ich nicht, das will ich nicht. Und dann, ah, das will ich auch nicht, das will ich auch nicht. Und ich habe mich immer weiter nach ran genähert. Anstatt zu sagen, ey, ich drehe mich um, ich fokussiere mich auf Jesus und gehe ihm hinterher, schließe mich seinem Willen an und schau mal, wo die Reise hingeht. Come on. Anstatt uns darauf zu fokussieren, was uns immer gefesselt hat. 2. Korinther 3, Vers 16, unsere Bibelstelle für heute. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Wenn wir uns zu ihm wenden, steht hier. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, fand ich heraus, dass die Psychologie mit diesem Thema auch schon lange in Kontakt ist. Ein Psychologe namens Daniel Wegner nennt es ironische Prozesse. Ironische Prozesse. Ironische Prozesse beschreibt das Phänomen, dass der Versuch, einen bestimmten Gedanken oder ein bestimmtes Verhalten zu unterdrücken, oft dazu führt, dass ironischerweise dieser Gedanke und dieses Verhalten noch stärker in den Vordergrund tritt. Je mehr ich mich versuche, etwas zu unterdrücken, desto mehr rückt es in den Vordergrund. Und zwar in zwei Prozessen. Erstmal schaltet sich in unserem Gehirn der Überwachungsprozess ein. Das ist wie so die Polizei, die geht überall rum und guckt sich irgendwas an. Ey, das wollen wir nicht. So, du bist festgenommen. Zack, wir bringen dich vors Gericht. Und dann kommt der zweite Operatorprozess. Wie so, als ob es vor, jetzt der Baum oder die schlechte Gewohnheit vor einem Richter steht. Und dann denkt sich unser Kopf, okay, wie lösen wir dich ab? Wie schaffen wir dich ab? Und in dem Moment, wo wir merken, krass, das ist viel zu viel Arbeit, das wird viel zu viel Kraft kosten, dann gehen wir schlafen, lenken uns ab, beschäftigen uns mit irgendwas anderem und dann sagt das Gericht, geh mal wieder raus Und dann fängt der erste Prozess von vorne an. Und dann kommt wieder die Polizei und sucht wieder diese alten Muster. Und das ist wie ein Teufelskreis. Und eigentlich hat es überhaupt nichts gebracht. Wir haben keine schlechten Gewohnheiten abgesetzt. Aber nun hat die alte Gewohnheit noch mehr Energie bekommen als vorher. Und obwohl wir es unterdrücken wollten, ist es noch mehr in den Vordergrund gekommen als vorher. Noch mehr als vorher. Wie werde ich also wie Jesus? Die Psychologie, aber vor allen Dingen Jesus in der Bibel, beschreibt uns einen Weg, wie das besser funktionieren kann. Fokussiere dich nicht mehr auf das, was du loswerden möchtest, sondern fokussiere dich auf das, was du gewinnen möchtest. Ich sag's nochmal, come on, fokussiere dich nicht auf das, was du loswerden willst, sondern fokussiere dich auf das, was du gewinnen willst. Diese Gedanken, die ich vorher hatte, die mich oft weiter in die Krise gebracht haben, dass ich nicht gut genug bin, dass ich all das absetzen muss, dass ich nicht für Gott gebraucht werden kann, weil ich all diese Verhaltensmuster vielleicht habe in meinen Teenagerjahren aufgebaut und ich nicht loswerden kann. All diese Gedanken hat mir der Feind eingehaucht, gesagt, komm on, fokussier dich mal darauf. Und es hat mir das gestohlen, was Jesus mir eigentlich geben wollte. Freiheit, Gnade, Liebe, angenommen zu sein. Versteht mich nicht falsch. Man muss wissen, was falsch ist. Der Heilige Geist konfrontiert uns auch zu dem, was vielleicht wir anders machen sollten. Aber hier ist der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und dem Teufel. Der Heilige Geist möchte deinen Blick wenden auf Jesus Christus, wo der Teufel aber sagt, nee, richte mal deinen Fokus weiter darauf, was du alles falsch machst. Und es ist schwierig, manchmal die Stimmen zu unterscheiden, weil sie sagen oft das Gleiche, aber fordern dich herauf, woanders hinzugucken. Und was wir verstehen müssen, ist, wenn wir sehen und der Heilige Geist uns konfrontiert und sagt, come on, geh mal nicht den Weg weiter, geh mal mit Jesus mit, dann müssen wir wissen, dass wenn wir weiter und weiter auf die Sünde schauen, ist es nicht der Heilige Geist, der zu dir redet. Der Heilige Geist will dich nämlich auf Jesus richten, wo der Teufel dich aber mehr und mehr und mehr in die Sünde reinreiten möchte. Und der Teufel kennt diesen ironischen Prozess. Er weiß, wie wir funktionieren. Hebräer 12. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Wie tun wir das? Wie machen wir das? Wie legen wir die Sünde ab? Vers 2. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Wie legen wir die Sünde ab? Indem wir unsere Augen richten auf den, der uns davon wegführt, der unseren Glauben bestimmt hat von Anfang bis zum Ende. Wohin unsere Augen gerichtet sind, ist entscheidend. Entscheidend. Erinnert ihr euch noch, was ich erzählt hatte am Anfang mit der Geschichte von Abraham und Eva? Alles durften sie haben und essen. Und dann kommt die Schlange, der Feind, der Dieb in den Garten und richtet den Fokus von Adam und Eva auf diese eine Sache, die sie nicht durften. Und anstatt sich auf alles zu fokussieren, was Gott gegeben hat, der Teufel kann an sich nichts mit uns tun, aber er kann uns Gedanken geben. Er kann uns so einen Fokus verführen. Und dann schaute Eva diesen Baum an. Und Adam und Eva aßen von dem Baum, weil sie ihn toll und schön fanden. Warum fanden sie ihn schön? Davor haben sie ihn gar nicht wirklich fokussiert. Auf einmal sah sie und auf einmal bemerkte sie, weil ihr Fokus gerichtet war vom Feind auf das, was sie nicht fokussieren sollten, sondern vertrauen sollten auf das, was er für sie gegeben hat. Dort, wo unser Fokus hingeht, zu dem werden wir auch. Wo unser Fokus hingeht, zu dem werden wir. Egal, ob unsere Intention gut ist, lass mich das nochmal sagen. Der Heilige Geist konfrontiert uns. Und obwohl wir dann sagen, okay, ich möchte diesen Schritt mit dir gehen, ich möchte es absetzen, ich möchte es ablegen, ich möchte mehr werden wie du. Der Heilige Geist richtet uns auf Jesus Christus und nicht zurück in unsere Vergangenheit. Denn in Johannes 10, Vers 10 heißt es, dass der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um zu Verderbung zu bringen. Guck mal, was du alles falsch machst. Guck mal, diese Sünde, in der du verwickelt bist. Wie kannst du es wagen, zu denken, dass Gott dich benutzen möchte mit diesem Verhalten? Guck mal, was du gestern Abend geschaut hast. Der Feind richtet unseren Fokus auf das, weil sein einziges Ziel ist, uns zu verderben. Aber hier steht, dass Jesus Christus, mein Gott, gekommen ist, um ihnen uns Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle, meine Freunde. Leben in ganzer Fülle. Jesus möchte uns Leben geben. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir unseren Weg aus der Sünde nicht alleine rauskämpfen. Das können wir nämlich gar nicht. Jesus hat uns schon befreit. Komm mal, lass mich das nochmal sagen. Wir können unseren Weg aus der Sünde nicht rauskämpfen, alleine. Er hat uns schon befreit. Und nun sagt Jesus, komm mal, erstens, 2. Korinther 3, Vers 17, was wir vorhin gelesen hatten, unsere Bibelstelle für heute. Der Herr, damit ist Jesus gemeint, aber ist der Geist. Und wo auch immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Das heißt, wenn wir konfrontiert werden, mehr und mehr so zu werden wie Jesus, dann ist da Freiheit und keine Verdammung. Das ist der Unterschied. Wenn wir mehr werden wollen wie Jesus, dann möchte Jesus uns führen, weil dann später in Vers 18 steht ja dann, dass wenn der Geist in uns wirkt, wirkt er in uns, dass wir immer mehr werden wie Jesus. Und das tut er im Vers davor, indem er Freiheit gibt. Freiheit gibt und nicht Verdammnis. Okay, aber was bedeutet das jetzt, meinen Fokus auf Jesus zu richten? Was bedeutet das jetzt eigentlich? Fokus haben wir nur, wenn etwas nah an uns dran ist, oder? Hat jemand schon mal versucht, mit seinem Handy den Mond zu fotografieren? Immer mal wieder habe ich es versucht zu machen und dann tippst du drauf und versuchst den Regler einzustellen mit Licht und Schatten und irgendwas und wir kriegen es immer mehr und mehr hin mit dem Handy vielleicht, aber doch ist der Mond nie ganz im Fokus, weil der Mond extrem weit weg ist. Wir haben etwas im Fokus, wenn wir nah genug dran sind. Wie kann ich also nah an Jesus sein, um ihn im Fokus zu haben? Petrus fühlte sich schuldig und hatte wahrscheinlich auch, wie wir alle, Verhaltensmuster, die er ablegen wollte. Und er sagte, geh weg von mir. Ich bin schuldig, ich bin sündig, ich bin nicht gut genug, um mit dir zu sein. Petrus geht auf Distanz. Und wenn man auf Distanz geht, kann man jemanden nicht mehr im Fokus haben. Petrus soll aber, was Jesus jetzt sagt, Petrus soll den Fokus wegnehmen von diesen Sachen, was ihn auf die Distanz bringt und soll jetzt darüber nachdenken, was Jesus jetzt sagt. Er sagt, ich möchte dich zum Menschenfischer machen. Und es ist so komisch, dass das die Antwort ist von, geh auf Distanz zu mir. So, geh weg von mir. So, ich kann nicht mit dir sein. Und Gott sagt, Jesus sagt, ey, ich will dich benutzen für meine Mission. Und es ist so, hä? Verstehe ich nicht. Naja, weil Jesus weiß, wenn wir unseren Fokus auf das richten, was das Herz von Jesus ist, und Jesu Herz ist, die Menschen zu erreichen, Jesu Herz ist, einen guten Plan für die Leute zu vollbringen, Jesus möchte die Schuld und die Scham von den Menschen trennen, er will die Menschen in seine Gegenwart bringen, er will die Menschen in eine Beziehung bringen mit ihm, er will seine Kirche bauen. Und Jesus will uns benutzen, er will Petrus benutzen, er will uns, dich und mich benutzen, um seine Hände und Füße zu sein für seinen Plan. Und das will er nicht, weil Jesus in dem Moment Simon Petrus braucht. Er ist Gott, er braucht niemanden. Das Ding ist, warum er sagt, werde Teil von meinem Plan, ich will dich benutzen für etwas, was ich bauen möchte, ist, weil wenn Petrus anfängt, den Fokus zu verändern von dem, was er sieht, auf den Plan, den Jesus hat, dass dann Petrus anfangen wird, zu denken wie Jesus, zu handeln wie Jesus, zu lernen von Jesus, wie er dann den Plan umsetzen kann. Das ist höchste Psychologie, was Jesus hier anwendet. Anstatt den Fokus auf das zu richten, was er unterdrücken möchte, sagt Jesus, komm mit, ich habe einen Plan, ich werde dich zum Menschenfischer machen und wenn du mir folgst und das umsetzt, dann wirst du mehr und mehr werden wie ich. Dann wirst du mehr werden wie Jesus. Wenn er seinen Plan eintauscht gegen den Plan von Jesus und Jesus' Plan zu seinem eigenen Plan macht. Ich glaube, dass, wie ich mich auch vorher gefühlt habe, viele in diesem Raum vielleicht auch heute hier sind, die sich nicht würdig fühlen, von Gott benutzt zu werden. Die vielleicht ähnliche Sachen sagen, wie ich es gesagt habe. Ich bin zu sündig. Ich bin zu schuldig. Wie kann ich Gott dienen, der so perfekt ist, wenn ich nicht mal gestern Kontrolle über mich haben kann? Lass mich dir eines sagen. Jesus will unseren Fokus verändern. Von dir und von mir. Jesus will dich gewinnen für seinen Plan. Weil wenn wir seinen Plan annehmen, wir unseren Plan wegschmeißen können, der sowieso nicht funktioniert hat. Jesus möchte, dass wir seinen Plan annehmen. Dass wir mit ihm zusammen auf eine Reise gehen, dass wir unseren Fokus auf ihn setzen, ihm hinterhergehen und immer mehr werden wie er. Du musst nicht perfekt sein, um mit Jesus zu gehen. Wenn Simon Petrus nicht perfekt war, der Stein wurde, auf den Jesus seine Kirche bauen möchte, wieso denken wir heute, dass wir perfekt sein müssen, damit Jesus uns benutzt? Oder? Wenn du dich von Jesus benutzen lässt, ist das tatsächlich der Weg raus aus der Sünde, um mehr wie Jesus zu werden. Wir denken, wir müssen perfekt sein, um diesen Weg erst anfangen zu können. Und Jesus sagt, nein, der Fokus ist falsch. Richte dich zuerst auf mich, geh mir hinterher. Egal wie du dich fühlst, egal wie sündig du bist, komm und folge mir nach. Komm und diene mir. Komm und baue das Reich, wie ich es auch baue. Weil wenn du das tust, wird dein Fokus wie mein Fokus. Wenn du das baust, was ich baue, fängst du an zu denken wie ich, zu handeln wie ich, zu fühlen wie ich. Er will unseren Fokus verändern. Er will unseren Fokus verändern. Ja, er weiß, dass wir immer wieder Mist bauen. Er weiß, dass wir seine Vision oft aus den Augen verlieren werden. Aber er will nicht, dass wir, wie die Schlange es geschafft hat, dass wir unseren Fokus verleiten lassen auf das, worauf wir nicht schauen sollten, sondern er will unseren Fokus richten auf Jesus Christus. Come on, Leute, er will unseren Fokus richten auf Jesus Christus. Wie wäre es, wenn wir zusammen aufstehen? In Gottes Gegenwart. Er ist hier, Jesus ist unter uns, sein Geist ist hier. Und ich möchte dir sagen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist keine Verdammnis. Da ist keine Verurteilung. Da ist keine Stimme, die sagt, du bist nicht gut genug. Da ist keine Stimme, die sagt, ich kann dich nicht gebrauchen aufgrund von das, das und das. Sondern wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Und wenn du heute hier bist und du hast ähnliche Gedanken wie Simon Petrus oder wie ich, als wir am Anfang unserer Bekehrung waren zu Jesus Christus, dann lass diese Worte von Jesus in dein Herz einsinken. Hab keine Angst. Ich habe einen Plan für dich. Ich will dich benutzen. Wenn du mir folgst, dann lernst du von mir und wirst mehr wie ich. Geh diesen Weg nicht allein. Folge mir nach, sagt Jesus. Ich brauche niemanden, der perfekt ist, nur jemanden, der mir folgen möchte. Ich verurteile dich nicht, also verurteile dich selbst auch nicht. Wie wär's, wenn wir unsere Hände heben zu Jesus? Als ein Zeichen dafür, dass wir sagen, Gott, hier, nimm mich. Nimm mich. Für einige von uns ist es vielleicht eine Überwindung, ein Akt des Glaubens, weil das ist es auch. Wir müssen daran glauben, dass Jesus uns benutzen will, weil wer will jemanden wie mich benutzen, denken wir doch, oder? Jesus will uns benutzen. Jesus will uns für sein Reich gebrauchen. Jesus will, dass wir partnern mit ihm zusammen, wie er es vom Anfang an in der Schöpfung gedacht hatte, dass wir mit ihm zusammen regieren, dass wir mit ihm zusammen eine Beziehung führen, dass wir zu ihm kommen, wenn es uns gut oder wenn es uns schlecht geht, dass wir ihn zum Zentrum unseres Lebens machen. Warum? Weil wenn wir unseren Fokus auf ihn richten, alles andere weichen wird. Und wenn du hier bist und du, für dich ist es eine Riesenüberwindung gerade zu tun und du kannst es nicht verstehen, wie Gott mich benutzen möchte, während du deine Hände ausgestreckt hast, nimm es an, die Gnade und die Freiheit, die Jesus dir geben möchte. Nimm es an. Er verurteilt dich nicht, also verurteile dich selbst auch nicht. Ich glaube, Gott will dir sagen, dass der Weg raus aus der Dunkelheit nicht ist, im Raum einfach nur sitzen zu bleiben und nur die ganze Zeit zu beten, dass die Dunkelheit verschwindet, sondern dass du aufstehst und guckst, wo das Licht ist und anfängst, diesen Türspalt mehr und mehr aufzumachen und zum Licht zu rennen. Jesus leuchtet sein Licht immer wieder und wieder. Und er will, dass wir zu seinem Licht rennen. Er will, dass wir, wenn wir in der Dunkelheit sitzen, nicht in der Dunkelheit sitzen bleiben, sondern aufstehen und zu ihm rennen. Und wenn du dich verurteilt fühlst von deinem Leben, von deinen Verhaltensmustern, come on, streck dich noch mehr aus zu Jesus in diesem Augenblick und sag, Gott, ich bin hier, ich bin hier, ich bin da für dich, benutze mich, ich will dein Gefäß sein, fülle mich auf für dein Reich, weil wenn ich mit dir gehe, dann ist da Freiheit und ich weiß, du schenkst mir ein Leben ohne Verurteilung, ohne einen Weg voller Sünden, sondern ich kann zu dir kommen, weil ich weiß, in dir finde ich Freiheit. In dich finde ich Freiheit. Jesus, in diesem Augenblick bitte ich dich, dass du deinen Geist fallen lässt auf uns und uns Freiheit schenkst in unserem Herzen. Du richtest unseren Fokus nicht auf die falschen Sachen. Du verurteilst uns nicht. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir unseren Fokus immer wieder richten auf dich. Dass wir anfangen, dir zu folgen, dass wir anfangen, vielleicht auch dein Reich mitzubauen, weil wenn wir das tun, dann transformiert sich unser Herz immer mehr in dein Herz. Hilf uns, unseren Scham und unsere Schuld zu überwinden, Gott, und unseren Fokus auf dich zu richten. Heiliger Geist, wenn du uns konfrontierst und uns zeigst, wo wir in unserem Leben arbeiten können, zeig uns, wo die Stimme von dir und wo von dem Feind ist, damit wir es unterscheiden können, um zu wissen, worauf du unseren Fokus lenken möchtest. Nicht, worauf uns der Feind lenken möchte. Hilf uns, unseren Fokus immer auf dich gerichtet zu haben, Jesus. Amen. Während alle unsere Augen noch geschlossen sind, möchte ich einen Moment der Privatsphäre einfach auch geben, für all die Menschen, die hier sind und sagen, ey, ich habe von diesem Plan, den Gott eigentlich für mein Leben hatte, noch nie wirklich was gehört. Oder vielleicht bist du hier und du denkst, ich habe meinen eigenen Weg versucht. Ich habe versucht, den Schrank alleine zusammenzubauen, anstatt auf die Anleitung zu schauen, um zu wissen, dass Gott mich liebt und das Beste für mich möchte. Und wenn du hier bist, während all unsere Augen geschlossen sind und du bist so, etwas in mir ruft zu Gott und du bist hier und du hast noch nie die Entscheidung getroffen, Jesus als dein Gott anzunehmen in deinem Herzen, lass mich dir sagen, dass es die beste Entscheidung ist, die wir in unserem Leben treffen können. Weil wenn wir unseren Fokus auf Jesus richten, alles andere wird weichen und wir entdecken den Weg, den Gott eigentlich für uns bestimmt hat, der uns Freude, Bestimmung und alles geben möchte, worauf wir uns jemals, wonach wir jemals gesucht haben. Also während alle unsere Augen geschlossen sind, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte mein Leben auch Jesus geben, dann möchte ich einfach sehen, wer das ist. Heb einfach deine Hand, damit ich weiß, für wen ich mitbeten kann. Danke, ich sehe die Hand. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus übergeben heute Morgen? Guck mal, das ist die beste Entscheidung. Danke, ich sehe die Hand. Ist noch jemand da, der sagt, komm mal, ich möchte Jesus mein Leben geben? Wir werden gleich zusammen ein Gebet sprechen, aber ich möchte noch kurz Zeit geben, wenn du sagst, komm mal, Jesus, ich möchte dich als König über mein Leben setzen. Da ist die Chance da. Danke, ich sehe die Hand. Danke, ich sehe die Hand. Okay, Freunde, lass uns zusammen mit den Menschen, die ihre Hand gehoben haben, zusammen beten. Als ein Bekenntnis, als einen Akt des Glaubens zu dem, was die Menschen gerade in ihrem Herzen getroffen haben. Also lass uns zusammen, alle zusammen beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist zum ewigen Leben. Ich weiß, dass du der beste Weg bist für mich. Ab jetzt entscheide ich mich, dir allein zu folgen, weil du bist das Leben. Im Namen Jesus. Amen. Komm mal, lass uns einen Applaus geben für die Leute, die ihr Leben Jesus in die Hände geben möchten. Die beste Entscheidung, die wir tun können.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.